meine lieben Zuhörer im Internet, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Ich bin Hans Spiegel, Evangelischer Pfarrer in Mistelbach in Niederösterreich. Und heute ist der Dienstag, ist trotzdem ein theologischer Freitag, weil ich unbedingt was zur letzten Predigt sagen muss. Also das muss ich. Zuerst muss ich aber mal was Privates sagen. Erstens, ich finde es irrsinnig cool, dass ich seit jetzt bald einem Jahr nicht mehr rauche. Das finde ich total cool und immer weniger dampfe. Also ich glaube, ich kann Ihnen das wirklich empfehlen, wenn Sie im Rauchen aufhören wollen und wirklich schwer rauchen, ist das mit dem Dampfen eine ganz eine tolle Geschichte. Und ich kenne jetzt eine Reihe von Leuten, wo das dann irgendwie automatisch immer weniger wird. Also das ist wirklich eine tolle Sache. Gut, jetzt, worum geht's heute? Mit dem schönen Titel Salomo so, Gott so. Ich versuche mich da irgendeiner neuen Sprache anzupassen. Es geht um die sogenannte Kultzentralisation. Das ist eine irrsinnig wichtige Geschichte im Alten Testament. Also, wir haben am Anfang den Herrn Mose und der ist in Ägypten. Und dem geht's nicht gut. Und dann haben wir Hebräer in Ägypten, denen geht's auch nicht gut. Dann kommt der Herr Mose von einem Wüstenausflug, lesen Sie es einfach im zweiten Buch Mose nach, heim und sagt, hey Leute, mich hat ein Gott angesprochen. Der Gott hat gesagt, er ist schon der Gott unserer Vorfahren gewesen und er hat bemerkt, wie irrsinnig schlecht es uns geht und er will uns helfen. Daraufhin haben die, nicht alle Hebräer, aber manche Hebräer gesagt, passt. Hebräer ist nebenbei bemerkt, Gsindel, im weitesten Sinn des Wortes. Also Kleinvieh-Nomaden, die rechtlos sind, heißt das auf gut Deutsch. Sprich Gsindel, Ausländer, Asylanten, Scheinasylanten, Wirtschaftsflüchtlinge. Ziemlich genau das, witzigerweise. Also das ist wirklich unfassbar. Das Thema ist immer das Gleiche. Und die Ägypter tun da alles Mögliche, um die umzubringen. Also Kinder umbringen und so weiter und so fort. Und jetzt ein Teil dieser Hebräer sagt, passt, auf den Gott lassen wir uns ein. Und dann passieren alle möglichen Dinge und die flüchten und Gott hilft ihnen und sie kriegen auch noch 10 Gebote, damit es keine Trotteln mehr sind, worauf sie natürlich sofort die 10 Gebote brechen, weil sie Trotteln sind, weil es Menschen sind, weil alle Menschen Trotteln sind, sprich theologisch ausgedrückt, alle sind unter der Sünde. Und dann landen sie irgendwann einmal in Israel. Dort passiert was sehr Witziges, das steht so nicht in der Bibel drin, kann man aber zwischen den Zeilen rauslesen und aus dem Umfeld schließen. Das war ein ziemlich kleiner Trupp, diese sogenannte Mosechar. Also wir sprechen von einer Mosechar. Israel wird dadurch, dass anderes Gesindel, sprich Ahebräer, sprich Scheinasylanten, Wirtschaftsflüchtlinge und so weiter und so fort, die gibt es dort in dem Israel auch, sagen, hey, das ist cool, die Geschichte mit dem Gott. Wenn der euch geholfen hat, hat der uns vielleicht auch geholfen. Und dann machen sie einen sogenannten 12-Stämme-Bund. 12 Stämme deswegen, nicht weil es 12 Stämme sind, das hat mit Stämmen überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach scheinasylantisches Gesindel, die so mit ein paar Schafel in der Gegend rumlaufen und denen ihre Frauen gestohlen werden und ihre Kinder werden erschlagen und ihre Schafe werden ihnen gestohlen. Also alles halt, was man, was der scheinasylantische Wirtschaftsflüchtling so gern mal erlebt. Nebenbei bemerkt, das haben die meisten erlebt, bis bei uns waren. Sind alle ausgeplündert worden. Es ist wirklich furchtbar und das denkt ja bei uns keiner. Und die machen jetzt etwas und zwar deswegen 12, weil es 12 Monate gibt. Und das ist praktisch. Man hat ja keine Straßenbeleuchtung, sieht also den Nachthimmel sehr gut und merkt, hey, Vollmond. Und Neumond. Und dazwischen irgendwas Mond. Und jetzt haben die eine total coole Geschichte. Und zwar die sogenannte Lade. Diese Lade ist keine Lade. Das ist einer der großen Fehler von guten Martin Luther, der ein genialer Bibelübersetzer war. Nur an dem einen Punkt verhaut er sie komplett. Das müsste eigentlich Kiste heißen. Weil eine Kiste halt Laden hat, ist das hebräische Wort das gleiche. Was ist es? Das ist eine Kiste, ist einfach Holzkisten mit so Tragstangen. Die können angenehm von 4 Typen getragen werden. Und die Idee dahinter ist, das ist der Thron Gottes. Also die Lade selber ist nicht heilig. Gott ist drüber. Gott ist ja logischerweise unsichtbar. Und jetzt haben die aber die ziemlich coole Idee gehabt, na gut, wenn wir ihn schon nicht sehen und Menschen müssen aber was sehen, dann machen wir wenigstens das, wo er drauf sitzt oder ist es der Schemel Gottes irgendwas halt. Und diese Kisten, diesen Thron Gottes, der war sehr, sehr einfach, weil die haben ja nichts gehabt. Die waren heilfroh, wenn sie genug Holz gehabt haben, dass sie Kisten zusammennageln können. Vor allen Dingen, wenn man noch keine Nägel hat, ist das alles gar nicht so einfach. Und die ist jetzt also einfach von dem Gesindel zu anderen Gesindel getragen worden. Und das nennt sich der Zwölf-Stämme-Bund, respektive Israel. Und da haben wir alle dazu erkennen. Also das war jetzt nicht so irgendwie abstammungsmäßig oder so, sondern wenn du also eine arme Sau warst, und es hat jetzt immer mehr arme Säue gegeben, weil es ja dann noch die ordentlichen Leute gegeben haben. Die ordentlichen Leute haben aber in der Stadt gewohnt. Und die haben gerade den Fernhandel und das Geld entdeckt und haben daraufhin gesagt, dass sie zum Beispiel das, was brauchen zum Handeln, ist logisch, nicht, wenn du ohne was zum Handeln kannst du nicht handeln, und sind daraufhin auf die gute Idee gekommen, Handwerker zu versklaven. Weil wozu soll ich einen Handwerker bezahlen, wenn ich ihn auch versklaven kann? Ist auch wieder logisch. Und jetzt haben aber diese Handwerker gesagt, na, bevor ich mich versklaven los, gehe lieber zu den anderen und bin ab sofort auch Israelit. Und das ist anscheinend sehr fluffig gegangen. Und deswegen sind diese Israeliten immer mehr geworden. Und sie sind so viel geworden, dass dann die Stadtbewohner angefangen haben, richtige Kriege gegen die zu führen, auch wahrscheinlich um Sklaven zu bekommen und so. Und damit haben sie sich geschnitten, weil dieser Gott daherkommen ist und die Söldner und schwer Bewaffneten und so weiter und so fort flach gemacht hat. Jetzt sind die noch mehr geworden. Also so richtig mehr. Und dann sind jetzt vor allen Dingen wir gekommen. Also wir jetzt im Sinne von die Europäer. Das heißt Philister und das sind so Art Griechen. Die sind dann mit ihren Schiffen gekommen und die waren wirklich richtig hart drauf. Das quasi so die Preisen im Stechschritt quer durch Israel und da machen wir jetzt ein Reich und wir haben den Stahl. Das war nämlich ihr Gag, die konnten schon richtig Metall verschmieden, also Eisen verschmieden zu Stahl und haben deswegen halt irrsinnige Waffenüberlegenheit gehabt und machen da was. Und dann kommt der erste Typ, der heißt David und macht da ganz wilde Geschichten. Auf jeden Fall haut der die Philister am Schluss, verkehren sich die Machtverhältnisse, also die Israeliten sind plötzlich die Chefs und die Philister sind nur noch Kreti und Pleti, also irgendwelche Söldner halt. Und ja, jetzt haben wir aber die Lade, also sprich die Kisten, sprich den Thron Gottes. Und was macht man damit? Jetzt ist die Geschichte die, dass der David ist nicht nur König von Israel, der ist vierfach König. Ganz wichtig ist, er ist König von Jerusalem. Das ist sozusagen so sein Privates. Und da denkt er sich, na, jetzt ist es ja so, jetzt so Staatsgründen und so, machen wir da was, holen wir den Thron Gottes nach Jerusalem. Und zwar aus dem einfachen Grund, Jerusalem ist deswegen so besonders, weil das wirklich hoch oben liegt. Also das hat zwar nur 1000 Meter, aber die 1000 Meter beginnen mit 0 Meter. Das darf man nie vergessen, nämlich Mittelmeer, Meereshöhe, und dann geht's auf, gleich einmal, und da geht's wirklich gewaltig auf, und dann gibt's da nur so einen ziemlichen Bergkopf, und das ist Israel. Das ist der Ort, wo Jerusalem drauf ist. Ist also irrsinnig schwierig zu erobern, und deswegen ist es voll cool, wenn man König von Jerusalem ist, weil dann ist man also, da hat man wirklich was. Und jetzt in diesem Bergkopf gibt's nur einmal einen Bergkopf, und auf diesem Bergkopf vom Bergkopf lässt er also den Thron Gottes stellen und sagt, haha. Und ab sofort muss jeder, der zu Gott beten will, bei mir vorbei. Und ich kann mir den anschauen. Was bist denn du für einen? Hast Steuern zahlt, bist eh ein König David-Fan und so weiter und so fort. Jetzt passiert aber was Witziges. Die Leute sagen, na gut, ist halt der Thron Gottes dort, aber da ist er trotzdem. Und beten da einfach dort, wo sie wollen. Das heißt, das Konzept geht nicht wirklich auf. Jetzt hat er am Burm, der David. Und der ist der Salomo. Der ist nicht besonders gescheit. Also, nicht wirklich. Und der macht aber was sehr Cooles. Er baut einen Tempel. Und zwar dort auf dem Gupf vom Gupf, also auf dem Hügel, über dem Hügel. Oder besser gesagt schon wirklich, also es ist wirklich so ein Felsspitzen. Lässt einen Tempel bauen. Den finden sie bis heute. Und zwar heißt das ganze Tempelberg. Ist in Jerusalem, versetzt werden sie es nicht haben. Und dort findet man auch die Gebetsmauer, wie man es eigentlich nennen sollte, das letzte Restl vom zweiten Tempel. Also das ist niederbrennt, das ist umbaut worden, das ist noch einmal umbaut worden und so. Und das Einzige, was also aus der Antike wirklich richtig übrig ist, ist also diese Gebetsmauer, das letzte Stück von diesem Tempelareal. Heutzutage ist oben dort, wo der Spitz vom Spitz ist, dort, wo wohl dann der Tempel wirklich gestanden ist, beziehungsweise der sogenannte Allerheiligste, wer gleich dazu kommen, steht heutzutage der Felsendom, islamisch, in den man nicht rein darf. Aber der hat was ganz Spezielles, der hat ein Loch im Fußboden, wo sozusagen die Spitze vom Spitze ausschaut. Und früher mal durfte man noch hinein und da sieht man auch, dass das mit Sicherheit eine Kultstätte war. Also da sind Stufen eingeschlagen in den Felsen und da ist auch eine Abflussrinne dort, die, also mit Sicherheit haben die dort geopfert und wenn du opferst, das ist ja eine ziemlich blutige Angelegenheit, das Blut abrennen kann und so weiter und so fort, darf halt überhaupt keiner mehr rein. Und darauf werde ich dann noch zu sprechen kommen. Und der David baut jetzt dort einen Tempel, was ziemlich schwierig ist. Weil der Tempel, das ist relativ leicht, nur auf Spitzen an Tempel stellen ist schwierig. Also der ist ja dann wackelt. Das heißt, da wird jetzt wirklich was Tolles gemacht. Auch der zweite Tempel und der Herodianische Tempel sind nämlich schon gigantische Wunderwerke. Schaut das heutzutage nicht so aus. Am Schluss müssen die nämlich 30 Meter hohe, wahnsinnig schwere Mauern, die also aus Eigengewicht halten, im Viereck um den Gipfel und den Felsenspitz herumstellen und das Ganze mit Erden auffüllen. Die Kubatur ist gigantisch. Also es ist ein Wahnsinn. Wie die das geschafft haben, weiß eigentlich keiner. Schaut heute nicht mehr so toll aus, weil die dort eine Wüste haben und die Wüste dazu neigt, sandig zu sein und einen Wind zu haben. Das heißt, was da mal wirklich richtig spitz ausgeschaut hat, ist heutzutage im Großen und Ganzen zugeweht. Also die haben ein ganzes Tal gehabt, zum Beispiel, das komplett weg ist. Das gibt es nur noch in der Bibel, das sogenannte Stadttal, ist komplett zugewahrt. Flugerde nennt sich das, oder Flugsand in dem Fall. Stehen nur noch 10 Meter von den 30 Metern raus, ist aber eine tolle Anlage an sich. Gut, jetzt macht der David lass den Tempel bauen und der hat eine ganz spezielle Geschichte. Da gehst eine, du stehst also im Tempel und das ist eigentlich relativ wurscht. Und dann schaust du auf die Stirnseiten und dort ist einfach ein Vorhang und dahinter ist die Wohnung Gottes. Gott lässt sie nicht so gerne in die Wohnung reinschauen, offenkundig. Und dieses ist leer. Heutzutage. Also heutzutage ist gar nicht mehr leer, weil sie alles niederbrennt haben und alles geschliffen haben und alles vernichtet haben. Aber damals haben sie also den Thron Gottes eingestellt. Ist auch logisch, nicht? Wenn er dort schon wohnt, stellen wir es ihm auch hin. Und ja, da gibt es jetzt eine große Geschichte dahinter. Weil der David natürlich was wollte. Also der wollte ja nicht einfach nur einen Tempel bauen, weil alle anderen haben auch einen Tempel und ich will einen Tempel, sondern, jetzt passiert was Witziges, man darf nur noch, ja, was? Also opfern darf man auf jeden Fall nur im Tempel. Jetzt haben die Leute ja damals geglaubt, dass also Kontakt mit Gott einfach prinzipiell über Opfer funktioniert. Eigenartige Vorstellung, ist er sehr hungrig, der Gott, man weiß es nicht genau. Wäre aber logisch, oder viel zu tun. Und jetzt waren das aber so, und deswegen heißt diese ganze Geschichte so, Salomo so, Gott so. Dass der Salomo und seine Freunde sich das so vorgestellt haben, sie werden jetzt totale religiöse Kontrolle erreichen. Und das ist das eigentlich Entscheidende, religiöse Kontrolle. Und sie ziemlich viele Leute nie dran gehalten haben. Sondern die sind dann einfach hingegangen, sind auf ein ganz neues Konzept gekommen, beten. Das ist cool, weil beten kann ich überall. Und dann am Anfang war das halt so, dann haben sie noch was aufgeschrieben, kann man was lesen und so. Aber das ist also, das ist nichts im Vergleich so richtig, so ein paar Viecher umbringen und opfern. Und jetzt was ganz was Spannendes passiert, hat ganz eine schöne Entwicklung, so über 1000 Jahre oder so. Ja, sagen wir 450 Jahre, wäre genauer. Wo die Leute dann gesagt haben, naja, aber wenn wir jetzt so zusammensitzen zum Beispiel und zu Gott beten und dann in der Bibel, da waren schon die ersten Stück da, lesen ist das eigentlich genauso gut wie im Tempel. Und jetzt waren die Herrscher natürlich angepisst. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und haben es wirklich durchgezogen. Also Jesus wird höchstwahrscheinlich umgebracht, weil er ein bisschen goschert ist in Bezug auf den Tempel und sagt, naja, auch nichts Besonderes, ich meine, das reiße ich ab und baue es in 3 Tagen wieder auf. Ne? Also, ja, so besonders ist das jetzt auch wieder nicht. Und da ist jetzt natürlich ein Punkt entstanden, wo man ihn dann umgebracht hat, weil der Tempel war noch Gottes, ja, nicht? Also da, wir, nicht? Und wir kontrollieren das und wir verlangen ein Geld dafür. Und wenn sie uns nicht passen, dürfen sie da nicht rein, ne? Und dann rennt so ein Nordisraelit in der Gegend um und sagt, abreißen, 3 Tage wieder aufbauen, vergiss es. Entscheidend ist ganz was anderes, entscheidend ist das Herz. Und wenn du heute nach Jerusalem schaust, und ich war ja nur 3 Tage dort, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich bin einfach nur im Irrenhaus und Zentrum des Irrenhauses ist einfach dieser Tempelberg. Wir waren ja dann auch oben und wie wir oben waren, ist was ganz was Witziges passiert. Da ist also ein Jude auf den Tempelberg gegangen, da brauchst du jetzt 3 Jahre, musst du mal Genehmigung ansuchen als Jude, damit du da aufhörst. Dann sitzen da Horden von muslimischen Frauen, die sofort anfangen, wie die Trotteln zum Schreien, Allahu Akbar, Allahu Akbar, also die sprechen ist völlig anders aus, wir haben das alle nicht verstanden, schreien also bis zum geht nicht mehr und dann geht also der Jude und er hat zwar offenkundig äußerst angepisste junge Rekruten von der israelischen Armee mit der Maschinenpistolen da dabei und die schützen ihn natürlich, aber vor allen Dingen haben sie einen Auftrag, sie müssen verhindern, dass der da oben betet, weil dann dran alle durch, da dürfen jetzt nur Moslems beten. Besonders nett ist natürlich, wenn irgendwelche fundamentalistische Christen auftauchen und dort anfangen, Gottesdienst zu beten oder sonst was, dann geht's auch zu. Wie deppert kann man sein? Ihr glaubt denn wirklich irgendwer, dass Gott einem an einem bestimmten Ort näher wäre, es sei denn, man ist sie selber näher. Also am Ort, wo du zur Ruhe kommst, wo du Schutz empfindest, wo du dich wohlfühlst. Also da kommst du zu dir und du merkst, hey, Gott ist die ganze Zeit da, aber jetzt krieg ich es wenigstens mit. Der Punkt, der damals anfängt, mit dem sich die Bibel unglaublich intensiv auseinandersetzt, weil das mit dem Tempel eigentlich nicht so gut funktioniert hat. Gott hat eigentlich dann immer durch irgendwelche Propheten gesprochen, irgendein Rinderhirt-Züchter aus dem Norden sein, gibt's an, der ist überhaupt ein bisschen verhuscht, der Hosea, weiß man jetzt auch nicht so genau, ein bisschen verhuscht ist er schon. Und lauter Leute, vielen wissen wir nicht einmal den Namen in Wirklichkeit. Das hat irgendwelche Leute und Gott sagt jetzt, boah, komm her, jetzt redst du mal an meiner Stelle. Gut, jetzt sagst du ihnen, was ich will. Weil Gott eigentlich jetzt offenkundig nicht so sehr drauf ist, dass man ihm irgendwelche Viecher umbringt oder, ja, zum Beispiel im Satz, Barmherzigkeit will ich und keine Opfer. Daraufhin haben sie gleich ein bisschen mehr geopfert. Und das bei den Menschen. Und ziemlich cool ist dieses Konzept, setzen wir uns zusammen, beten wir miteinander. Das hat sich als wirklich richtungsweisend erwiesen. Das heißt dann Synagoge und später Schule. Im Judentum. Also im Jiddischen, das ist ja so eine witzige Mischung aus Mittelhochdeutsch und irgendwas, gibt es das Wort Synagoge gar nicht, da heißt Schul. Die große Schul von Warschau und so weiter und so fort. Oder die alte Schul von Prag. Und dann gibt es ja witzigerweise die neu-alte Schule. Oder die alt-neue Schule, ich weiß es nicht. Das sind Synagogen und das setzt sich unmittelbar fort im Bereich der evangelischen Kirchen. Und deswegen sind unsere Türen offen. Also, die sind offen. Das ist ganz wichtig. Also kennen sie eine. Sie können auszupflegen, wenn sie zum Beispiel irgendwen belästigen oder sie also aufführen, wie ein Volltrottel halt. Dann können sie natürlich auch aus einer Kirche hinausfliegen, aber zunächst einmal darf prinzipiell jeder eine. Das ist ganz was Wichtiges. Weil wir eines gelernt haben. Die Mächtigen dieser Welt, und das beginnt eben da bei der Tempelgeschichte, werden immer versuchen, die Religion zu kontrollieren. Und wenn immer sagen, Salomo, so, da ist er jetzt, der Gott, da haben wir ihn reingeschaut und da wohnt er jetzt und jetzt müsst ihr da her. Und Gott sagt, nein, eigentlich nicht. Also schon nett, dass man eine Wohnung baut. Also offenkundig hat er jetzt nicht viel dagegen. Aber es ist ihm relativ wurscht. Das Einzige, worum es geht, ist die Seele der Menschen. Ihr Leben. Ihre Fähigkeit. Ja, ihr wisst eh, was ich meine. Lasst euch niemals von irgendwem einreden, dass Gott irgendwo wäre, wo irgendwer kontrollieren kann, wer hin darf. Nein. Und wenn irgendwer sagt, das jetzt in der moderneren Variante, zum Beispiel ES, wir wissen, was Gott wirklich will und ihr müsst so beten, wie wir es euch beibringen, etc., 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 dann sagt sie ja drauf, na, also so gesehen nicht. Aber man ist ein netter Versuch. Aber Gott ist immer ganz anders. Ist ziemlich cool. Weil er immer bei uns ist. Gesegneten Abend. Uns allen.